Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, wir befassen uns heute mit dem Anfang vom ersten Petrusbrief. Der Apostel Petrus richtet sich in diesem Brief an Gemeinden, die wegen ihrem Glauben an Jesus verfolgt worden sind. Die Christenverfolgung ist zu der damaligen Zeit ziemlich sicher noch keine systematisch koordinierte Angelegenheit gewesen. Und doch ist es mehr als nur ein lokales Phänomen gewesen. Also es sind nicht nur an einzelnen Orten, sondern doch übergreifend im Römischen Reich sind Christen benachteiligt bis hin zu aktiv verfolgt worden, weil sie an ihrer Liebe zu Jesus festgehalten haben. Trotz all diesen Schwierigkeiten haben sie mutig an ihrem Glauben an Jesus festgehalten. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Und Petrus schreibt ihnen, um sie zu ermutigen. Wir schauen den Text in 4 Schritten an. Zuerst werden wir die Verwurzelung vom Glauben anschauen. Zweitens die Bewährung vom Glauben. Und drittens der erfüllende Glauben. Und viertens noch 3 Gedanken dazu, was das denn mit uns zu tun hat. Erstens, Verwurzelung vom Glauben. Der Petrus kommt gerade zum Kern der Sache. Er stellt klar, auf welchem Fundament das Leben von einem Christ aufbaut. Aber er verliert sich da nicht in dogmatischen Ausführungen, in einem Vortrag, der trocken daherkommt, sondern er macht das in einem Lobgebet an Gott. Gepriesen lesen wir als erstes Wort. Gelobt heisst es in anderen Übersetzungen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Der Petrus richtet gerade ganz von Anfang an den Blick weg von der Schwierigkeit und der Not von diesen Gemeinden aufs Handeln von Gott. Der Petrus redet aber nicht davon, wie wir Gott erfahren können, wenn wir durch den schönen Frühlingswald durchspazieren und dann das Gefühl haben, dass irgendetwas Grösseres da muss am Werk sein. Er redet auch nicht von der Güte von Gott, wenn wir hauptsächlich gesund sind. Das ist ja so ein Wunsch, der seit der Corona-Zeit hängen geblieben ist. Ich wünsche dir Gesundheit, ist jetzt der neue Segenswunsch. Beim Petrus geht es als Eingemachte. Gott ist der Vater von Jesus Christus und seine Barmherzigkeit zu den Menschen, die hat sich gezeigt, indem dass wir in Jesus wiedergeboren worden sind und durch die Auferstehung von Jesus aus den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Sagt der Petrus das zu allen Menschen? Nein. Er redet von denen, die an Jesus glauben. Er redet zu den Menschen, die Jesus vertrauen und ihm ihr Leben geweiht haben, die ihr Leben für Jesus leben. Und diesen Menschen sagt er, Gott hat für euch ein Erb parat und er stellt sicher, dass ihr das Erb auch bekommt. Stell dir vor, jemand bekommt Nachricht, dass er mehrere Millionen gewonnen hat oder geerbt hat. Die Freude von so einem Moment mag unbeschreiblich sein. Und dann eine Woche später hat die Person einen Schlaganfall und stirbt. Was hat sie von ihren Millionen? Nichts. Er hat nichts davon. Und der Petrus sagt den Christen, das wird euch nicht passieren. Ihr habt ein Erbe, das viel mehr wert ist als alles Geld der Welt. Und ihr habt ein Erbe, das sicherer hinterlegt ist, als es die sicherste Bank auf der Welt garantieren kann. Es ist ein makelloses, ein perfektes Erbe im Himmel, das nie wird vergehen und seinen Wert nie verliert. Ist nicht inflationsbetroffen. Und Gott sorgt dafür, dass sie das Erbe auch mit 100%iger Sicherheit einziehen und antreten können. Und was es mit dem göttlichen Erb auf sich hat, das führt der Petrus schon im folgenden Vers aus. Das göttliche Erb ist die Rettung, die schon vorbereitet ist. Die Rettung, oder das Heil, wie man es auch nennt, das Heil in Jesus Christus, das ist die vollkommene und endgültige Befreiung von der Sünde und die vollkommene und untrübte Freude bei Gott. Beim Erb redet mir von dem, was Jesus am Kreuz erwirkt hat. Wo Jesus gestorben ist, hat er die Strafe der Sünde für die Menschen auf sich genommen, die sich ihm anvertrauen. Sünde, das ist damit nicht Bagatelle gemeint, nicht das Brötchen Nutella zu viel, das man heute Morgen gegessen hat. Das ist keine Sünde. Das Schokolädchen oder der Trink, den man noch genommen hat, das ist nicht Sünde, wie es in unserem Volksmund gebraucht wird. Sünde ist die Auflehnung gegen den lebendigen Gott. Die Auflehnung gegen den, der Himmel und Erde gemacht hat. Gegen den, der uns das Leben gegeben hat. Dem wir verdanken, dass wir heute Morgen aufstehen und dürfen da sitzen. Sünde trennt uns von Gott und bringt sein Gericht über uns. Sünde führt dazu, dass wir nach dem Tod für immer im Zorn von Gott ausgesetzt sind. Wir nennen das Hölle. Menschen, die Gott verachtet und seinen Willen ignorieren, die verdienen eine ewige Bestrafung und sie werden sie auch bekommen. Es sei denn, dass jemand die Bestrafung auf sich nimmt an unserer Stelle. Und genau das hat Jesus am Kreuz da. Er hat Strafe für die Sünde der Menschen auf sich genommen, und zwar für alle Menschen, die sich ihm anvertrauen. Um wieder zum Erb zurückzukommen. Zugespitzt kann man sagen, ohne Jesus wirst du die Hölle erben. Und mit Jesus wirst du die Rettung und das ewige Leben erben. Die Rettung, die ungetrübte Freude bei Gott, die Befreiung von der Sünde. Und das Erb ist hinterlegt und wird uns in Aussicht gestellt für die letzte Zeit. Und die letzte Zeit, das ist so ein Wort, das in der Bibel gebraucht wird für den Tag, wenn Jesus wiederkommt und seine Macht und Herrlichkeit endgültig sichtbar werden. Wir merken in all den Ausführungen, dass alles an einem Namen hängt: Jesus. Mit Jesus lebt die Hoffnung. Ohne Jesus stirbt die Hoffnung. Jesus ist der Garant für unser Erbe. Jesus ist der Auslöser von unserem Erbe. Und darum, liebe Gemeinde, ist Ostern auch der zentrale Feiertag von unserem Glauben. Jesus ist auferstanden, er lebt und er wird wiederkommen. Damit steht und fällt das Christentum. Für die, die ein Kreuzchen mitgenommen haben am Ostern, von denen, die der Heilige zusammengeschweißt hat, nehmt das Kreuzchen nachher wieder vor. Schaut es an, erinnert euch, Jesus lebt. Er wird wiederkommen. Weil, der Apostel Paulus sagt an anderer Stelle, wenn wir auf Jesus hoffen, er aber nicht auferstanden ist, dann sind wir alles zusammen erbärmliche Schlucker. Weil dann haben wir gar nichts davon. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der christliche Glauben und das Leben in der Nachfolge von Jesus, das ist nicht der einfache Weg. Das ist nicht das, was man einfach so macht, weil es einem ja Spass macht dabei, wenn man verfolgt und für den Glauben leidet. Es gibt Prüfungen und Herausforderungen. Zweiter Punkt, Bewährung vom Glauben. In der Vorbereitung der Predigt bin ich auf ein Problem gestoßen. In Vers 6 redet der Petrus nochmal von dem himmlischen Erbe und die Übersetzung, die kann lauten, Vers 6, darüber freut ihr euch. Das ist das, was bei uns steht. In der Gegenwart formuliert. Jetzt freut ihr euch darüber. Aber wir können auch übersetzen, dann werdet ihr euch freuen. Also zukünftig formuliert. Auf den Tag bezogen, wenn Jesus wiederkommt. Also entweder man freut sich schon jetzt über das Erbe, oder man wird sich erst dann mal darüber freuen, wenn wir das Erbe sehen. Und wir finden beide Übersetzungsmöglichkeiten in gedruckten, offiziellen deutschen Bibelübersetzungen. Die Entscheidung, wie man das übersetzt, hat Einfluss auf das Verständnis von Vers 6 bis 9. Ich denke, dass die Übersetzung in die Gegenwart, so wie wir es hier haben, in der neuen evangelistischen Übersetzung, dass das dem Anliegen von Petrus entspricht und letztlich auch dem Zeugnis von der ganzen Bibel. Dem Petrus geht es eben gerade darum, dass Christen in der Bedrängnis schon jetzt durch die Hoffnung von Jesus geprägt werden und Freude haben. In zweifacher Weise. Einerseits in der feststehenden Freude über das kommende Erbe und andererseits in der Motivation zum Durchhalten. Der Apostel Petrus schreibt darüber, also über die Rettung, über das unvergängliche Erbe, freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Egal, was ein Christ durchmacht, er hat immer einen Grund zum Jubeln. Ein wahrer Christ kann immer auf die österliche Freude zurückgreifen. Der Tag, der mag grau sein, die Welt mag dunkel sein, Trauer, Leid, Not und Krankheit können unser Leben betrüben. Aber nichts von dem kann unser Leben so stark trüben und so stark gefährden, dass unser millionenschwere Erbe im Himmel wird relativiert werden. Wir können uns an der Rettung freuen, die Rettung, die für uns jetzt schon sicher ist und dann im vollen Maß wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Eigentlich gibt es nichts, was diese Freude kann trüben kann. Aber der Petrus ist realistisch und er weiß, dass auch die besten Christen unruhig werden können, wenn sich Zeiten von Ankünften, Versuchung, Not und Leiden erlebt. Es kann zum Hinterfragen vom eigenen Glauben kommen. Ist das normal, wenn Jesus doch Sünd und Tod überwunden hat? Warum reizt mich die Sünde noch? Warum erlebe ich sogenannte Schicksalsschläge? Sind denn Jesus seine Nachfolger egal? Kümmert er sich nicht um sie? Und der Petrus sagt, das alles, was ihr erlebt, an Krankheit, an Leiden, sogar an Verfolgung, all das dient zur Reinigung und zur Läuterung von eurem Glauben. Und er vergleicht den Glauben mit einem von den wertvollsten Metallen, die wir kennen, dem Gold. Gold, aktuell nimmt das wieder massiv an Wert zu, Gold kann geläutert und gereinigt werden, indem man es hohen Temperaturen aussetzt. Die Unreinheiten die werden verbrannt oder ausgeschieden und man gewinnt qualitativ hochwertigeres und damit auch wertvolleres Gold. Und so wie Gold durch Feuer gereinigt wird, so wird der Glaube durch Prüfungen gereinigt. Der Glaube, der durch Prüfungen durchgegangen ist, der ist nachher mehr wert als vorher. Die Prüfung zeigt, dass der Glaube echt ist. Und die Zeit der Prüfung, so sagt der Petrus, die ist kurz. Unser Leben, unsere 70 bis 100 Jahre, die wir auf dieser Welt verbringen, die sind eine kurze Zeit, verglichen mit der Ewigkeit, die wir als Erbe bei Gott haben. Prüfungen im Leben eines echten Christen werden seinen Glauben weder zerstören, noch, also werden seinen Glauben nicht zerstören, sondern werden ihn stärken. Der prüfte Glaube wird in besonderem Maß belohnt werden, nämlich dann, wenn Jesus offenbart wird. Das muss nicht irren. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir das ewige Leben, wir haben die Rettung. Aber die Bibel redet auch davon, dass das Durchhalten und Treu zu Jesus belohnt wird. Und es gibt offenbar unterschiedliche Belohnungsstufen im Himmel. Wie das denn genau aussieht, weiß ich nicht. Aber der Petrus sagt, es wird Lob, Ehre und Herrlichkeit geben. Und ein bisschen etwas davon sehen wir zum Beispiel beim Hiob. Der Hiob ist so ein treuer Nachfolger von Gott gewesen, dass Gott sogar vor dem Satan gesagt hat, Satan, schau, du bist ja unterwegs gewesen auf der Welt. Hast du den Hiob gesehen? Wie es ihm gut geht, wie er festhaltet an mir und ein treuer Mensch ist. Und der Satan hat gesagt, ja, weißt du, das ist schon gut, aber das, wenn du ihm natürlich alles gibst, was er braucht, eine Familie, finanzielle Sicherheit, Gesundheit und so weiter, dann ist ja klar, dass er dich wird loben. Lass mich ein bisschen daran arbeiten und dann wirst du sehen, wie der Hiob dich auch wird verleugnen. Und der Satan hat Bewilligung bekommen, um Hiob Gesundheit, Familie und Reichtum zu nehmen. Und der Hiob hat festgehalten, ist treu geblieben. Und wo der Satan wieder vor Gott erschienen ist, hat Gott ihm gesagt, siehst du, der Hiob ist wirklich ein treuer Knecht. Er ist wirklich ein treuer Gläubiger, ein treuer Nachfolger. Und die Ehre vom Hiob nach dieser Prüfung war grösser gewesen als vorher. Und das nicht nur vor den Menschen, sondern im Himmel vor Gott. Hat Gott vor allen Engeln vor dem Himmel bezeugt, der Hiob, das ist ein treuer Mensch. Und so etwas Ähnliches wird uns wahrscheinlich erwarten, wenn wir in den Himmel kommen und treu am Glauben an Jesus festgehalten haben. Wenn ich würde sagen, hey, schaut alle zusammen. Schaut, jetzt sind wir versammelt vor dem letzten Gericht. Und jetzt schaut mal den so und so. Der hat das erlebt und die Leiden und die Prüfung, die Hitze hat er ertragen, aber er war treu gewesen. Herzlich willkommen in meinem Reich. Das ist die Herausforderung vom Glauben. Es ist auf Glauben, es ist noch nicht sichtbar. Es kommt der Tag, wenn Jesus in Herrlichkeit und Macht zurückkommt, aber bis dann leben wir im Glauben aufs Unsichtbare. Und trotzdem ist der Glaube erfüllend, und das ist der dritte Punkt. Der Petrus lobt den Glauben der Christen besonders aus zwei Gründen. Erstens wegen ihrem Vertrauen auf den unsichtbaren Jesus. Und zweitens wegen dem unmittelbaren Ergebnis von ihrem Glauben, nämlich der unsagbaren und herrlichen Freude. Und er schreibt, ihn, also Jesus, liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Gerettetsein. Ich kann mir vorstellen, wie der Petrus beim Schreiben von diesen Zielen innerlich das Wort von Jesus gehört hat, wo der zu seinem Jünger Thomas gesagt hat, der Thomas, der gesagt hat, wenn ich Jesus nicht sehe, dann glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Ich muss meine Finger in seine Wunde rein tun. Und dann ist Jesus erschienen und hat sich ihm gezeigt und er hat gesagt, ich glaube, mein Herr und mein Gott. Und Jesus hat ihm geantwortet, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und ich kann mir vorstellen, wie der Petrus gedacht hat, genau, das ist es. Wir Apostel, wir haben Jesus gesehen. Wir sind mit ihm unterwegs gewesen, aber die Christen, die jetzt durchheben in den schwersten Moment, die haben Jesus gar nie gesehen. Und trotzdem lieben sie ihn. Sie glauben ihm auch jetzt, obwohl sie ihn immer noch nicht sehen können. Und der Apostel Petrus hat bemerkt, dass der Glauben an Jesus in diesen Gemeinden eine unbeschreibliche Freude hervorgerufen hat. Eine Freude, die so gross ist, dass er sagt, ist mit Herrlichkeit erfüllt. Das ist eine göttliche Freude. Er wird sich gedacht haben, wie glücklich werden die Gemeinden, die Christen mal sein. Wie viel mehr werden sie jubeln, wenn sie das Ziel von ihrem Glauben und die Vollendung von ihrer Hoffnung sehen. Dann, wenn Jesus sich offenbart, dann werden sie sichtbar für alle sehen, dass das, was sie jetzt daran festhalten, Realität ist. Und sie werden überwältigt sein von Freude. Und der Petrus kann ihnen versichern, so, mit dieser Liebe und mit dem Glauben und dieser Freude, so werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens sicher erreichen. Das endgültige Gerettetsein. Das Erbe steht parat und wartet nur darauf, dass ihr es vollends in Besitz nehmt. Liebe Gemeinde, was hat der Predigtext mit uns zu tun? Zuerst einmal, wir sehen, dass die Problematik des Glaubens ohne zu sehen nicht neu ist. Im Angesicht der Herausforderungen, die das Leben bringt und die manchmal noch verstärkt auftreten, weil wir Jesus nachfolgen, ist es wichtig, dass der Glaube gut verankert ist. Nur so werden wir unser Leben als Christen erfolgreich meistern. Und darum die drei abschliessenden Gedanken für unseren Weg als Nachfolger von Jesus. Das ist die unterste Ziele in dieser Tabelle. Der erste Punkt ist, richte den Blick nur auf Jesus. Vielleicht kennt ihr das Lied. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden schwach und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Das ist das Geheimnis von einem erfüllten Christenleben. Sobald wir auf uns und unsere Umstände schauen, werden wir früher oder später überwältigt sein vom Leiden, von der Not und der Trauer. Aber wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten, dann werden die Sachen dieser Welt im Licht von seiner Gnade klein und blass. Wir werden unser Erbe vor Augen halten, unsere Rettung. Und dann wird es in jedem Moment Grund zur Freude und Anbetung geben. Durch unsere Not und unsere Umstände wird Jesus nicht kleiner oder schwächer, sondern seine Güte und Macht wird in unserer Schwachheit umso grösser erfahrbar. Das führt uns zum zweiten Punkt. Schwierigkeiten und Prüfungen, die sind für Nachfolger von Jesus nicht eine Strafe und sie dienen auch nicht zur Zerstörung, sondern sie führen zur Reife. Sie dienen dazu, dass wir im Glauben wachsen. Das ist wie ein Kind, das von den Eltern so verhätschelt wird und ihm alles von den Lippen abgelesen wird und alles aus dem Weg geräumt wird, dass wenn es die Schule abschließt und eine Lehre anfängt und dann Prüfungen bestehen soll und unter Druck vom Arbeitsleben kommt, nicht lebensfähig ist. Wenn ein Kind von Anfang an die Härte vom Leben in den Grenzen und in der eigenen Begrenztheit erlebt, dann wird das dazu führen, dass es reif und lebensfähig wird. Und so werden wir als Christen reif und lebensfähig dadurch, dass wir durch Prüfungen durchgehen. Das lässt unser Leben in einem anderen Licht erscheinen. Die Herausforderungen in der konkreten Situation bleiben bestehen. Das Erleben von der Not und vom Leiden bleiben real. Aber wir sind nicht hilflos ausgeliefert und es ist nicht alles umsonst. Wir haben die göttliche Versicherung, dass das Ende gut kommt und dass im Himmel ein Schatz auf uns wartet. Er ist sicher aufbewahrt. Und zudem, und das ist eben das Schöne daran, an dem Text, zeigt uns der Petrus auf, dass jede Entbehrung und jedes Leiden, das wir jetzt erleben und ertragen, unser Glauben umso kostbarer lassen und wir in der Ewigkeit werden Lob, Ehre und Herrlichkeit dafür bekommen. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Und das ist eigentlich nochmal, richte den Blick nur auf Jesus. Die Frage ist ja, wie machen wir das konkret? Jesus ist Unsichtbar, ja, für die menschlichen Augen, aber für die erleuchteten Augen des Herzens, sagt Paulus im Epheser 1, für die erleuchteten Augen des Herzens ist Jesus sichtbar und fassbar. Und er hat uns ganz einfache und unspektakuläre Mittel gegeben, um Gemeinschaft mit Jesus am Leben zu halten, um die Liebe zu Jesus zu nähren und die unaussprechliche Freude, die der Petrus davor hat, zu haben. Die Mittel sind das Hören auf das Reden von Jesus in der Bibel. Das Antworten im Gebet. Das Loben von Jesus mit den Glaubensgeschwistern in der Kirche. Und sich freuen an Jesus im Abendmahl. Wir brauchen nicht die 5 Schritte zur besseren Erleuchtung im Christentum. Oder die 7 Übungen, damit wir Jesus in uns besser sehen. Sondern wir haben die Bibel, wir haben das Gebet, wir haben den Gottesdienst, wir haben das Abendmahl. Und das ist genug, um uns näher an Jesus zu halten. Liebe Gemeinde, wir werden immer wieder versucht sein, aus eigener Kraft den Weg vom Glauben zu gehen. Und uns zu beweisen, dass wir eben super Christen sind. Aber wir werden immer wieder erschöpft, müssen aufgehen. Wenn wir uns an Jesus festklammern, dann wird er uns zum Ziel führen. Eben, richte den Blick nur auf Jesus. Er hat unser Erbe vorbereitet und er wird es uns auch persönlich überreichen. Und er wird das gute Werk, das er selber in uns angefangen hat, bis zu dem Tag weiterführen und zur Vollendung bringen, an dem er wiederkommt. Amen.